mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Also, wer jeden Abend die Tagesschau guckt, und das seit 1995, der hat diesen Mann jeden Abend bei sich im Wohnzimmer. Jens Riewer ist bei uns zu Gast. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich wusste überhaupt nicht, wie das Gespräch mit Jens Riewer so werden würde.
Das ist doch so ein bisschen, ich weiß nicht, das wäre jetzt meine Theorie, jemand, der hauptberuflich Sachen ablesen muss, hat voll Bock drauf, endlich mal ohne Skript ganz normal mit dir zu reden, oder?
So, und der hat ja Geschichten gehabt ohne Ende und da gab es ja gar kein Limit. Der hat ja einfach alles erzählt und so angenehm, und es ist tatsächlich so, diese Stimme vermittelt Sicherheit und Geborgenheit.
Ja, da kann der auch trotzdem, eigentlich verunsichert er uns ja total, weil Drohnenfirma,
ja,
fand ich ja schon okay, hätte ich jetzt noch so mitgenommen. Models Couch, spätestens da bin ich ja links vom Stuhl gefallen, was der noch so in seinem Leben neben der Tagesschau noch macht.
Ja,
ne?
Ein mega interessierter, aufgeweckter Mensch, der einfach so mehr vom Leben will und sich das auch holt, und das drückt dieses Gespräch absolut aus. Also selber reinhören, heute die Waffeln einer Frau mit Jens Riewer, sehr hörenswert. Liebe Freunde der guten Unterhaltung, heute haben wir einen ganz, ganz tollen Mann bei uns in der Show, der was ganz Tolles vorgeschlagen hat. Er möchte sich nämlich selbst vorstellen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Heute bei uns Jens Riewer!
Ich muss natürlich dazu sagen, liebe Barbara, dieser Text ist nicht von mir, sondern von einem sehr berühmten Mann. Ein preisgekrönter Journalist namens Thorsten Körner, der für die Zeit schreibt und überhäuft wurde mit Auszeichnungen. Jens Riewer ist das frühzeitig feiste Gesicht. Die Wangen widerstehen der Gravitation nur mit einer Kraftanstrengung. Das Fleisch sitzt nicht fest auf den Wangenknochen. Es ist ein glattes, gefälliges, aber kein straffes Gesicht. Es ist ein noch junges, wohlgenährtes, konturloses Gesicht, das schon ahnen lässt, wie es aussehen wird, wenn es aufgebläht ist von Alter und Nachrichtendignität. Das mag nicht charmant klingen, aber es sichert Riewer die Charakterrolle des Nachrichtensprechers, die equilibristisches Können erfordert. Es gilt, den individuellen Charakter zu verbergen, ohne ihn zu verlieren. Das lästig Persönliche muss über Bord geworfen werden, ohne die Person aufzugeben. Jens Riewer antizipiert seine Verkörperung des alten Werner Feigl. Dessen Zuverlässigkeit und Tonfall wird er erben. Er ist das geborene, unverwüstliche Verlautbarungsgesicht. Eine amtliche, staatstragende Miene, unwiderstehlich öffentlich-rechtlich. Er wird bleiben. Seine Haltung verspricht Dazugehören und Dauerhaftigkeit. Übrigens ist seine Fehlerquote, seine Versprecherausbeute sehr gering. Nicht zuletzt, diese Tadellosigkeit bringt die Gewissheit, dieser Mann wird uns nie verlassen. Dieses Wissen, die Sicherheit, den Nachrichtensprecher an seinem Platz aufzufinden, bleibt an dem Mann haften als Gütesiegel und Renommee. Er gehört zum Interieur unseres Alltags. Er ist schlichtweg ein Lebensgefährte.
Jetzt mal ganz ehrlich, da hat sich ja jemand in Rage geschrieben über dich. Sowas habe ich ja überhaupt noch nie über irgendjemanden gelesen.
Oh, das ging ja noch weiter mit Susanne Stahnke. Ellen Arnold hatte zum Beispiel geschrieben, niemand würde sich wundern, wenn sie mit einer Zigarettenspitze die 20 Uhr verlesen würde und den Rauch lasziv gegen Kamera blasen würde.
Susanne Daubner bräuchte noch nicht mal eine Spitze.
Susanne Daubner war zu der Zeit noch nicht da. Die kam 10 Jahre nach mir. Ich habe sie ja zur Tagesschau geholt.
Ja.
Obwohl Dagmar Berghoff immer behauptet, sie hätte es getan.
Ja.
Nein, ich habe Susanne Daubner.
Jetzt, wo Dagmar nicht
jetzt
da ist, kannst
kann
du das auch
mal
richtig stellen.
Susanne
Wie holt man
auch,
denn jemand zur Tagesschau?
Indem einfach mal ein Bedarf besteht. Alle paar Jahre ist das bei der Tagesschau so. Und es wird landesweit möglichst unauffällig gesucht, wer könnte diesen Job übernehmen. Und als ich das spitz bekommen habe, dass in der Tagesschau eine neue Frau gesucht wird, die musste allerdings, da Dagmar blond war, sollte es möglichst eine dunkelhaarige sein. Mit einer sehr angenehmen Stimme habe ich gesagt, ihr könnt aufhören zu suchen, ich habe sie. Denn ich habe in den Jahren zuvor Susanne Daubner zum damaligen ORB geholt, habe ihr einen Job angeboten. Da war ich nämlich gerade dabei, die Nachrichtenredaktion kurz nach der Wende für den ORB aufzubauen.
Ja.
Und Susanne rannte mir auf dem Kuhdamm in Berlin über den Weg und hatte damals gerade keinen Job. Und wir haben jahrelang beim Radio zusammengearbeitet, drei Jahre lang, bis sie geflüchtet ist beim Berliner Rundfunk. Ich sage, Susanne, du bist meine Frau, du liest jetzt Nachrichten beim ORB. Das tat sie dann. Und Jahre später bestand dann also dieser Bedarf. Und ich habe Dagmar Berghoff die VHS-Kassette auf den Tisch geknallt und habe gesagt, schauen Sie sich diese mal, Frau Frau mal intensiv an und Dagmar war genauso begeistert wie wir alle bis heute.
Und ja, die hat auch eine tolle, ich liebe Susanne Daubner sehr, weil ich glaube, dass sie auch eine sehr lustige Frau einfach ist. Ich glaube, mit der kann man sehr guten, lustigen Abend verbringen. Dagmar Berghoff war damals diejenige, die das zu entscheiden hatte?
Dagmar Berghoff war damals die Chefsprecherin der Tagesschau.
Toll. Chefsprecher.
Es klingt so ein bisschen, es ist ein rein repräsentativer Posten, sagen wir es einfach mal so. Es ist in der Regel, ist es der oder die Dienstälteste.
Ja, genau. Und das bist jetzt du.
Das bin jetzt ich. Im nächsten Jahr wären es 30 Jahre. Ich habe mich erschrocken, als irgendjemand diese Zahl hervorgekramt hat.
Du, ich weiß es. Es ist ja, mir geht's auch so übrigens jetzt. Ich komme jetzt, wenn ich in so Sendung komme und man guckt dann so zurück. Wir schauen mal, Frau Schöneberger, was Sie schon alles gemacht haben. Das geht inzwischen in fast Schwarz-Weiß-Bereich bei mir. Also, und weißt du, das hat jetzt schon was von, das war ihr Leben. Weißt du? So, kennst du das nicht?
Dass
du
hast
so,
du auch in der ARD schon eine kleine Inventarnummer bekommen?
Nein!
Wahrscheinlich.
Aber ist das nicht so, dass man arbeitet wahrscheinlich schon an unserem Nachruf, Jens? Ist dir das klar? Weißt du das? Da gibt es schon was in der Schublade, wo so ein grober Zusammenschnitt, wenn es schnell geht, dass man dann was hat.
Du wirst lachen, ich habe man selbst, also es gibt wenige Berechtigte, die in diese offiziell nicht existierende Nachrufliste reinschauen dürfen. Mhm. Die hat auch einen bestimmten Titel und hin und wieder lasse ich einen sehr computerbegabten Menschen recherchieren, ob ich schon drinstehen würde. Die Antwort verrate ich jetzt nicht.
Ja, ich glaube, das entscheidet heute ein Computer. Das ist zentral gesteuert. Das entscheidet nicht ein Mensch, ob du jetzt gebrechlich aussiehst oder so, sondern der Computer sagt, Bums, Jahrgang, Dings, 1960 geboren, Bums, und schon ist er in der Liste drin.
63. Ich werde 61.
Du wirst 61. Das darf ich kurz sagen.
Ganz gut gehalten.
Wir sind hier in der Redaktion. Gab auch ein oder andere Interesse an dir. Und da haben alle so gesagt, wie alt ist der? Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, du bist so alt wie ich. Ich bin ja natürlich.
Du bist Baujahr 73, glaube ich, ne?
Bin 74, bin jetzt 50 geworden dieses Jahr. Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Gerade 50 geworden?
Mhm.
Du hast dich verdammt gut gehalten, wirklich.
Findest du?
Ja. Und ich finde dich, und das sage ich jetzt wirklich so, obwohl ich das war wirklich das Letzte, was ich sagen wollte in diesem Studio und dir gegenüber.
Mach raus damit.
Aber du siehst ungeschminkt richtig hübsch aus.
Danke sehr. Naja, du weißt ja, wirklich? Nicht geschminkt heißt auch nicht gleich unbedingt schön,
und hast,
ne?
Du hast dir eine gute Haut bewahrt, trotz der vielen Pasten, die du da schichtweise raufbekommst.
Ja, aber ehrlich, ich meine, hast du so ein Tütchen beim NDR? Wir müssen ja mal unter, wir sind ja
NDR-Kollegen,
ja? Und du hast hier so ein, ich habe so eine Tasche, da steht mein Name drauf und da sind dann die Produkte drin, die ich angeblich irgendwann mal genannt habe, dass ich mit denen gerne geschminkt werden will. Jetzt sind da aber auch schon andere Produkte reingekommen, wie zum Beispiel so ein sehr, wie soll ich sagen, schwer machendes Haarsilikon, was mir immer ins Haar geschmiert wird. Und ich frage mich seit Jahren, warum kriege ich immer diese scheiß Geschichte in die Haare geschmiert? Das ist in deinem Tütchen drin, sagt die immer. Und dann sage ich, nimm es da raus.
Bravo. Willkommen im Club. Diesen Satz, jeder hat diese Tasche.
Ja,
die Sachen werden von den Vorgängern oft meist falsch abgelegt. Und wenn du natürlich die von dir sehr hoch geschätzten Maskenbildner des NDR dann auf dem falschen Fuß... Du weißt, dass das aufgenommen wird. Ich kenne jede gammlige Geschichte über dich im Zusammenhang mit NDR-Maskenbildner. Dir eilt ein Ruf voraus, den kann man gar nicht beschreiben.
Schon leicht mit der Unterlippe zu zittern beginnt, wenn
die
sie mich auf
jetzt
dem,
alle.
Auf bei dem diesen, Flur trifft.
Bei
irgendwie.
Diesem Block zittern jetzt alle.
Ich bin so nett, aber ich bin bei Haaren bin ich manchmal.
Im NDR bist du nett zu Maskenbildnern?
Nein, ich bin insgesamt sehr nett, aber was sozusagen die Haare und NDR, es geht irgendwie nicht so richtig zusammen bei mir.
Ich habe mich köstlich amüsiert, weil ich mich... ich habe ja in Vorbereitung dieser Sendung auch wegen akuter Schlaflosigkeit mindestens 10 Podcasts durchgehört und ich war angenehm überrascht. Ich habe mich ehrlich gesagt amüsiert wie Bolle, was ihr da alles besprecht und welche Personen, denen du es nie zutrauen würdest, da über... ich lasse es lieber weg. Ich bin Tagesschau-Chefsprecher, ich darf so nicht reden. Aber Themen berührt haben, wo ich gedacht habe, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, ne? Mhm. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo wollte
ja,
ich
ja, aber es ist lustig. Und da hast du dir, und da hast du vielleicht auch, ging es nochmal, wolltest du nochmal auf die Maskenbildner zu sprechen kommen?
Ich habe mich wieder entdeckt, als du gesagt hast, wenn du bei Fernsehsendungen, du kannst schlecht leben mit schlechtem Ton. Ich im Übrigen auch. Ich habe die erste Frage gestellt, habt ihr wenigstens ein gescheites Mikrofon?
Und du hast gesagt, gutes Mikrofon, gutes als du dich Mikrofon hingesetzt hast.
Ja, aber ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass Leute in der Corona-Zeit wahrscheinlich auch zugeschaltet wurden und ihr dann einen mistigen Ton habt.
Aber ich finde, die Technik, du hast ja viel mit Technik zu tun. Bist du Technik interessiert, auch was Fernsehtechnik, was Mikrofon, Ton und Bildtechnik
angeht? Ich kaufe immer den letzten Scheiß, den es überhaupt gibt, probiere es aus. Ich habe, wenn ich zu Hause in die Hände klatschen würde und einmal so mache und jetzt die Technik, die du umsonst gekauft hast, rausmarschieren, ich glaube, ich wäre Multimillionär. Manchmal geht das dann auch auf in einer Firma. Ich hatte jahrelang mal, bevor überhaupt alle Menschheit wusste, was eine Drohne ist,
ja,
hatte ich eine Drohnenfirma.
Das habe ich gelesen.
Ich habe mich ehrlich gesagt im deutschen Fernsehen dumm und dusselig verdient mit dieser Drohnenfirma, musste es dann aber leider sein lassen, weil das einigen zu viel wurde. Die meinten, Jens, du bist von deinem Job her zu nah an den Entscheidungsträgern, die darüber befinden, ob so eine Drohne zum Einsatz kommt. Die, jetzt muss man Klammer auf sagen, im Preis 10-fach niedriger ist als irgendein Kamerakran oder eine Spider-Cam. Deshalb hat das Geschäft damals so gut geklappt. Und ich war 10 Jahre mit einer anderen Firma aus Amerika noch führend in Drohnentechnik. Also wir hatten die höchste Traglast. Es gab ein Ereignis mit dem Unterhaltungschef vom WDR. Da war ich in irgendeiner Sendung nahe bei Aachen, die in einer römischen Arena stattfand, und die hatte eine Spider-Cam aufgebaut. 50 Meter hohe Kräne, kennt man noch vom Fußball, Stahlseile, in der Mitte schwebt so eine Kamera. Und ich war an dem Tag in dieser Woche fertig mit unserer Drohne, die eine fernsehtaugliche Kamera von der Traglast, das hat es weltweit damals noch nie gegeben, drunter packen konnte. Ich habe gesagt zum Unterhaltungschef, dessen Namen ich leider vergessen habe, ich habe was Neues, ich würde Ihnen das gern vorführen. Der meinte, ja, sagen Sie mal, Sie haben 2 Minuten Zeit. Wir haben das Ding zum Start gebracht, 1A Bilder runtergesendet, woraufhin der Chef der Kamerafirma kam und meinte, schön Dank, du Arschloch, du hast gerade 12 Menschen arbeitslos gemacht. Oh, weil ich ihm gesagt habe, Sie bezahlen pro Kran 50.000 am Tag so ungefähr, um eine Zahl zu nennen. Meins kostet nur 5.000 am Tag.
Ja,
können wir
klar
drüber reden.
Und das ist, inzwischen geht ja nichts mehr ohne Drohne. Also du siehst ja in jedem Krimi überall, und es sieht ja auch so spektakulär aus, weil so ein Ding kann ja von wirklich ganz oben dann ganz nah durch ein Fenster durchfliegen und in einen Raum rein oder so. Das
Obwohl
ist ja irre.
Dieser Blick wird, aber ich bin ihn ehrlich gesagt ein bisschen über geworden. Und man kann ihn stationär nach wie vor schöner lösen. Das muss ich auch den Kameraleuten zuweilen mit Schienensystem oder irgendwie mit.
Das ist trotzdem wahnsinnig aufwendig. Ich bin ein bisschen traurig, weil ich wollte für einen privaten Zweck von dir eine Drohne leihen und von deiner Firma. Ja, erzähl ich dir später.
Hä?
Ja.
Sofort.
Ja, aber hast du noch eine? Ja, nein, ist egal.
Ich hab alle.
Das ist ja toll. Okay. Wo stehen die denn alle bei dir? Im Haus oder hast du die in der Garage?
Ich habe sie in einem geheimen Lagerraum, weil...
Naja, so ein Ding wird auch geklaut, ne? Ja.
Ja, so ein Ding, also was wir gebaut haben, hat immerhin 75.000 Euro das Stück gekostet.
Das hast du bauen lassen, das heißt, du musst ja ein richtiges Verständnis dafür haben.
Die Arbeit über die Drohnen oder das Zustandekommen 10 Jahre vor dem üblichen Markt ist schnell erzählt. Ich hatte Studiobesuch, eine Studiotour. Da stellte sich einer vor als Fotograf und der andere als Prototypenwerkstättler. Ich sage, was ist denn das für ein Job? Was machen Sie? Ich stelle für alle möglichen Firmen, die einen Prototypen brauchen, welche Art auch immer, technischer Natur, stelle ich was her. Ich sage, was ist gerade Ihr aktuelles Produkt? Ein Hexakopter. Ich sage, was soll es das denn? Das kann ich ja nicht mehr aussprechen. Na, im Prinzip so ein kleiner Mini-Hubschrauber, wo man ein Fotoapparat dranhängen kann und was filmen kann. Ich sage, okay, und wo kann ich das kaufen? Gibt's noch nicht. Ich sage, was ist Ihr größtes Problem? Ich habe immer so Standardfragen. Die Vibration. Die Dinger haben ja 6 oder 8 oder 10 Propeller und die Kamera braucht eine ruhige Fahrt. Die darf nicht zittern, wie beim Hubschrauber oder so. Und dann habe ich gesagt, warum machen Sie es nicht ruhig? Ja, uns fehlt das Geld. Dann habe ich es mir erklären lassen, habe das Geld dazugegeben und im halben Jahr hatte ich dieses Ding.
Das ist ja irre, sag
mal. Also ich bin dann in dem Sinne auch Investor, glaube fest dran, hab da auch jede Menge Geld versenkt, aber auch jede Menge mit verdient.
Aber du bist ja jemand, das ist mir ja, und es fällt ja durch all die Jobs, die du hast, permanent auf, du bist ja jemand, der immer mit den offenen Augen durchs Leben geht und guckt, wo gibt's eine Gelegenheit, wo ich, sag ich jetzt mal vorsichtig gesagt, helfen kann.
Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich nie vergessen habe, dass ich freier Mitarbeiter für das öffentlich-rechtliche Fernsehen bin und ich rechtzeitig kapiert habe, denn ein paar Leute haben ja diesen Job auch schon verlassen, dass man sich möglichst breit aufstellen muss. Und ich möchte nie abhängig sein von irgendeiner Sendeanstalt, sei sie nun privat oder öffentlich-rechtlich. Außerdem interessiert mich die Materie auch. Dass, also nicht, dass es jetzt despektierlich rüberkommt. Nur Nachrichten wäre mir ein bisschen zu wenig. Denn dann habe ich ja das Regionalfernsehen für mich, das Hamburg-Journal entdeckt. Das ist nochmal ein ganz anderer Schlag. Also ich kann das Internationale abdecken. Ich kann das Regionale, in dem im Übrigen die Zukunft stecken wird, abdecken, indem ich das moderiere. Hin und wieder gönne ich mir einen Ausflug in die Unterhaltungsmedien zu dir, reiß dir eine Pizza weg oder servier dir eine oder alles. Und das macht alles wahnsinnig Spaß. Und dann gibt es noch ein paar Bereiche, von denen erfährt die Öffentlichkeit weitestgehend gar nichts. Aber ich mache sie trotzdem.
Und aber die Öffentlichkeit darf es erfahren.
Ja, ich rede ja jetzt über Drohnen, klar.
Ja, so ein aber deine andere Tätigkeit, du bist unterwegs und du bist auf der Suche nach geeigneten Menschen als Model-Scout.
Ich bin Model-Scout seit vielen Jahren und habe, also das berühmteste Gesicht, man wird oft danach gefragt, das ich platziert habe bei Armani, war die Weltkampagne mit einem jungen Hamburger, den ich ein paar Jahre zuvor in Hamburg in einem halbdunklen Kino entdeckt hatte. Aus dem einfachen Grund, ich saß da, habe meine Zeitung gelesen und mit einmal nahm ich wahr in den Zuschauerreihen vor mir, dass alle eine Ruckbewegung machten, nämlich so, einmal in den Gang.
Als der rein...
Und da kam eine Familie rein und ich dachte, wer hat denn da gerade geruckt? Das waren natürlich nur junge Mädels. Und ich gucke so und denke, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein perfektes Profilgesicht gesehen. Der Mann, der Spiegel hat drüber geschrieben, über diesen jungen Mann, hatte den perfekten Hinterkopf. Nämlich, man würde fast sagen, einen sehr voluminösen, aber es war ein perfektes griechisches Profil.
Ja, muss ein bisschen hochgehen
und,
hinten.
Und ich habe hab mich daran erinnert, dass ich das, ich bin zu diesem Job gekommen über einen Fernsehwettbewerb, da werden sich nur noch Ältere daran erinnern. Das war eine legendäre Kooperation von privaten und öffentlich-rechtlichem Fernsehen, hieß Das Gesicht, jeweils 94, 95 oder 96.
Ja,
die haben bundesweit Gesichter gesucht, das ging in einem Wettbewerb auf, den dann, glaube ich, sogar die öffentlich-rechtlichen und die privaten Fernsehsender zeitgleich gesendet haben. Das große Finale. Im Prinzip der Vorläufer von Germany's Next Topmodel. Da saß ich in einer prominenten Jury und sollte diese Gesichter einfach beurteilen. Habe aber natürlich wieder meine Klappe nicht halten können. Manchmal geht's einfach mit mir durch. Und habe im Beisein von ein paar Agenturchefs, von Modelagenturen, habe ich gesagt, Kinder, das sind eigentlich alles langweilige Gesichter. Kann ich euch noch mal ein paar auf dem Flur zeigen, die eigentlich
viel besser sind.
Die Begleitung von diesen Leuten da sind? Und schaut euch doch mal die an, die an, die an. Die wurden alle genommen. Ich habe dann einen gefunden, kann ich mich erinnern, das war der Bruder von einem Finalisten. Und den habe ich dann ein bisschen gemanagt, habe ein paar tausend Probefotos mit dem gemacht, hatte dann einen Plan im Kopf, gesagt, was kannst du, wo willst du hin, und hatte ihn eine Woche später als Moderator bei MTV in London platziert gehabt.
Ach, das ist ja toll. Es macht ja auch so Spaß, Menschen zu fördern, finde ich, und einfach in jemandem etwas zu sehen, was vielleicht, oder in jemandem etwas zu finden, was man so freilegen muss oder irgendwie
Fällt
so.
Fällt dir ein Beispiel ein, Barbara, wo du das gemacht hast, weil ich finde das einen so hehren und wunderschönen Gedanken, und das ist genau das, was du sagst, was mich antreibt. Da muss nicht immer was Monetäres hinterstehen oder irgendwie ein Grund, dann öffentlich anerkannt zu werden, sondern ich mache das manchmal eigentlich nur für mich, weil ich sage, ich hatte, und das zieht sich wie ein roter Faden ein bisschen durch mein berufliches Leben, ich hatte oft das Glück, am richtigen Ort zu sein, zur richtigen Zeit, und ich hatte immer gute Mentoren. Einer der herausragendsten war sicherlich Werner Feigl, der damalige Chefsprecher der Tagesschau, Gott hab ihn selig, leider viel zu früh an einem inoperablen Gehirntumor gestorben. Aber auch alle anderen Chefsprecher wie Dagmar Berghoff oder Joe Brauner haben ihn oft an die Hand genommen und haben ihm wirklich das entscheidende Handwerk für das Nachrichtengeschäft vermittelt, auf gute Art vermittelt. Ich hatte eine sensationelle Sprecherzieherin, die sitzt hier in Berlin, Rosemarie Grosse. Ich habe immer noch mal vor, sie zu besuchen. Mittlerweile 87, eine Sprecherzieherin, die komischerweise auch Susanne Daubner erstmal 3 Jahre lang ausgebildet hat und die total sexelt. Also ich habe eine Sprecherzieherin, die hat mir Hochdeutsch beigebracht, aber sie selber sexelt total. Sie kann aber trotzdem sagen, dein A ist nicht offen genug oder dein Ö ist ganz total
dein
vergessen.
Ö. Barbara, so sagst du, das hat Barbara, man doch Schöneberger.
Aber sie konnte Hochdeutsch sehr gut erklären und sie hat mir beigebracht, Texte gut zu lesen. Ich mache ja nicht nur jetzt Nachrichten oder so, sondern ich mache viel Hörspiele, Hörbücher, all das Ganze.
Was ja, man so hört dir gerne zu, aber kann man denn ein A, dass man, also du hast ja ein anderes A gelernt, sage ich jetzt mal, ja?
Barbara.
So, und kann man dann sein altes A gegen ein neu gelerntes austauschen? Weil ich habe mal eine Gesangsstunde genommen und da hatte ich auch eine sächsische Gesangslehrerin, die hat gesagt, sag mal, du atmest ja durch den Mund ein, das geht gar nicht, du musst durch die Nase atmen, du trocknest total aus.
Du bist eine aufmerksame Zuhörerin,
und
muss ich wirklich sagen.
Ich habe angefangen zu singen und habe immer so, und dann dachte ich mir, nee, das ist mir zu kompliziert. Und dann habe ich das sofort aufgehört und atme weiterhin durch den Mund.
Du kannst wirklich gut zuhören, denn das ist eine Unsitte. Ich habe ja beim Radio angefangen. Deutschlands ältester Radiosender, Berliner Rundfunk, 1923 gegründet. Das habe ich von der Pike auf gelernt und da bekommst du natürlich als erstes abgewöhnt dieses vor jedem Satz beginnen. Ne? Im Fernsehen hat das Einzug gehalten. Ich selbst hasse mich für diese Technik, aber das ist eine Übersprungshandlung. Man kann die sich mühsam wieder abgewöhnen, wenngleich es komisch wirkt, wie technisch bearbeitet, wenn ich völlig lautlos Luft hole. Da fehlt am Anfang was. Also es ist zu einer Hörgewohnheit mutiert, aber es ist eigentlich eine Unart und bei manchen ist es auch sehr laut, genauso wie sie zischeln. Dann sage ich immer, geht doch mal zum Zahnarzt, bringt eure
oder
vermeidet diese elendigen Headsets, die sie uns in Unterhaltungssendungen immer verpassen, die erstens alle Ohren kaputt machen.
Du hast das nehmen sie jedes Mal dem Gottschalk und dem Jauch weg, weil dann immer, es kommt immer ein Tontechniker in der Sendung dann, wir müssen nochmal Ton tauschen und dann machen sie ihnen wieder so ein Clip-Mikro dran, weil der Gottschalk sagt dann immer, weiß auch nicht, angeblich lisple ich mit diesen
Man muss einfach wissen, dass technisch bedingt von den Parametern her, könnte man das jetzt erklären, Headsets produzieren S-Fehler. Aber en masse, du hörst dich.
Wirklich? Ach, das muss ich mir aufschreiben. Das sage ich dem Günther ja auch. Der wollte sich schon was an den Schneidezähnen machen lassen.
Nee, wieso? Er soll sie einfach rausnehmen und nochmal nachschleifen. Das ist doch völlig in Ordnung.
Ja, das ist ja interessant. Okay.
Headsets machen S-Fehler. Jeder hat einen S-Fehler, der ein Headset benutzt. Aber es gibt im Moment keine gute, es gibt ein bisschen teurere Technik, aber die Produktionsfirmen kaufen auch leider alle billig ein.
Also nochmal zum Thema Ton. Wenn ich schon mal hier mit dir auf Augenhöhe drüber sprechen kann. Ich bin ja nun eine Frau. Jetzt ist das Tonfernsehen, ich weiß nicht wann erfunden worden, vor 100 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. So war es in den Kinderschuhen. Wenn ich am Abend eine Gala moderiere, ja, fürs Fernsehen, kann ich keine Ohrringe tragen, weil der Typ vom Ton mir sagt, das geht überhaupt nicht. Das schlägt ja an den Ton dran. Dann sage ich, könnt ihr mir vielleicht mal irgendwas bauen, dass das übers Ohr rüber geht und dann, dass der Ohrring unten frei hängt.
Natürlich ist
das baubar. Das soll es wohl geben, aber da weiß ich jetzt nicht, wie wir das machen und so. Jetzt habe ich mir einen Ton bauen lassen. Ja. Ich habe es mir jetzt bauen lassen und dieser Ton reißt jetzt mit mir mit. Jetzt bin ich die einzige Frau im Showgeschäft, die Ohrringe tragen kann. Und dann höre ich immer von den anderen, wie hast du das gemacht? Sag ich, einfach oben rumbiegen. Das sind die bisher nicht drauf gekommen.
Da musst du deine Marktmacht, und das hast du gut gemacht, das finde ich absolut nachahmenswert, einfach mal rigoros ausgenutzt. Du hast ein gewisses Standing.
Du wirst jetzt gleich so ein Mikrofon anfertigen lassen. Hol doch mal den Prototypbauer, dann machen wir eine Firma draus.
Ja, guck mal, wie ich hier sitze. Ich habe ja natürlich nicht so eine Dinger da auf wie du. Ich habe hier ein In-Ear-System.
Aber das ist dein eigenes, oder? Auf dein Ohr gemacht.
Und ja.
Wann nutzt du das noch?
Hörbuchproduktion.
Ja, es ist angenehm,
Alle Off-Geschichten. Mhm. Ich muss nie gucken, ob was drückt. Ich staune, du bist ja eigentlich eine sehr uneitle Person. Ja. Aber es versaut ja jede Frisur. Würde ich nie mitmachen.
Schau mal her, ja gut, aber du hast mehr, sag ich mal, Liebe in deine Frisur gesteckt als ich.
Ja,
aber
sind ja auch 3 Tonnen Gard-Haarspray drin, ne?
Ja, wirst du da in irgendeiner Form auch mal unterstützt? Die sehen ja, wie viel Mühe.
Wie unterstützt?
Du sie doch mal was zuschicken irgendwie. Von Gard oder von Wella oder so. Weißt du?
Nee. Du weißt doch, du kennst doch unsere Maskenabteilung. Da steht doch alles, was du dir wünschst, steht doch an Produkten da. Du musst dich doch um gar nichts kümmern.
Ich weiß.
Sie zaubern dir die schönste Frisur und zum Schluss geht Barbara einmal durch und sagt,
fantastisch,
nichts
vielen
mehr.
Dank. So, Gott, dass mir mein schlimmer Haarruf da so vorauseilt beim Fernsehen, das tut mir sehr leid.
Ich mach dir einen Vorschlag. Mhm. Nimm doch mal ein paar Euro von der Gage und stell einfach mal Blumen hin. Einfach mal so. Ich
meinst
das
du, dann lernen die Föhnen?
Der war leider gut, aber das... Oh scheiße, alleine für diesen Lacher kriege ich ein paar aufs Maul.
Schneiden wir alles raus. Wir lassen schnell das Thema wechseln. Wenn du, so wie Judith Rakers, irgendwann die Tagesschau verlassen würdest, weil du sagst, oh, ich habe jetzt was ganz anderes, was mein Leben erfüllt und was ich gerne machen würde. Was wäre das? Hast du was im Kopf, wo du sagst, ja, okay, also wenn mir heute die Tagesschau wegfiele, hätte ich eine Fallback-Option?
Ich würde wahrscheinlich auch rumkleingärtnern. Ich würde lernen. Ich würde gucken, was interessiert dich, und dann würde ich Lehrgänge belegen. Ich würde da rigoros hingehen und sagen, kann ich mal Tischlern lernen?
Volkshochschule.
Volkshochschule. Kann ich mal lernen, einen Tisch zu bauen? Oder also, mir fehlt ein bisschen das handwerklich. Hab da total 12 linke Hände. Das fehlt mir alles. Ich muss mir aber teure Handwerker kaufen. Ja. Sowas würde ich als erstes lernen. Irgendwas mit Handwerk, was ich dann gebrauchen kann, um meinen Sehnsuchtsort entsprechend zu gestalten, der sich auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean befindet, und mir da ein eigenes Haus bauen. Vielleicht reicht's ja dafür.
Aber die Insel gehört noch nicht dir.
Oh, das wäre schön.
Ich frage für eine Freundin.
Nee, ne? Das wäre schön. Nee, ja. Es gibt in der Tat, ich war jahrelang Fuerteventura-Fan, bin da bestimmt 7, 8 Jahre hintereinander gefahren, weil ich diese Kargheit der Insel, das totale Nichts sehr mochte. Das hat meinen Kopf eine Zeit lang wirklich schön leer gemacht, und das brauchte ich einfach mal. Und dann habe ich durch Zufall über eine Freundin beim NDR eine Insel, ich kann ja sagen, wer es ist, es gibt ja 131 Inseln davon, auf denen sie Schellen entdeckt. Und das ist so mein Sehnsuchtsort geworden, bei dem ich mich auch im Alter sehe. Weil...
Ach, du würdest wirklich dahin ziehen?
Ich würde dahin ziehen.
Alter, das finde ich ja ein Wahnsinnsschritt. Auf eine Insel der Seychellen, da bist du ganz schon weit weg von allem. Das würde ich mir nie im Leben trauen.
Na, so 1500 Kilometer bis zur nächsten Küstenlinie.
Sag ich also, doch.
Ja, es ist jetzt nicht so weit. Ich meine, man muss wirklich den Leuten erklären, die diese Schellen nicht kennen. Sie kennen nur die typischen glattgelutschten. Mensch, sieht das lecker aus hier. Mhm. Die glattgelutschten
Strände
und Felsen von Ladik.
Ja.
Das Postkartenmotiv der Seychellen. Mhm. Aber die Seychellen sind ganz anders. Sie sind bergig, sie sind groß. Man kann mit einem Auto drumrum fahren. Das ist nicht Malediven, wo ich in 5 Minuten um jede fucking... Nee. Oh, habe ich gerade fucking
gesagt. Nein, hast du, ich habe nichts gehört.
Um jede kleine Insel rumlaufen kann. Größer sind
nein,
ja die
nein,
Malediven nicht. Die Seychellen sind hoch.
Malediven sind ja nur so Sandhügel eigentlich.
Der höchste Berg sind 600 Meter. Urwalddschungel ist da drin, da kannst du stundenlang durchmarschieren, du hast Wasserfälle, all sowas, also wie du dir das Paradies vorstellst, und du hast ganz flaches Wasser, reinlaufendes Wasser, und das wichtigste Argument, ich habe, soweit ich denken kann, ein großes Kälteproblem. Das Thermostat in meinem Körper haut manchmal nicht hin, und selbst bei 40 Grad habe ich manchmal Schüttelfrostanfälle. Das hat mir mein Arzt erklärt, vielleicht hängt es mit der Schilddrüse zusammen, keine Ahnung was.
Das heißt, da wärst du gut aufgehoben.
Du hast tagsüber exakt immer 30 und nachts höchstens mal 28 Grad. Mhm. Und das finde ich einfach genial.
Das wäre ideal. So, Jens Riewer dann in einem weiß gemauerten Bungalow oder in einem selbstgebauten Holzhaus?
Nee, da baut man,
oder in
da,
einem, wohnt man in einem Apartment mit ganz vielen?
Nee, es ist ein Holzhaus ohne feste Wände, also wo der Wind wirklich durchpfeift. Mhm. Keine Glasscheiben, denn die Natur bringt ihre eigene Klimaanlage mit.
Ja. Na, oh, aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja auch schon genug zu tun, wenn du sagst, du hast 2 linke Hände, jetzt da die Holzlatten da zu befestigen, das dauert ja schon mal ein paar Jahre.
Ich würde die Hütte kaufen und per Container anliefern lassen, und dann habe ich das Ding in 14 Tagen stehen.
Das klingt gut.
Ja.
Mich zieht's ja nicht so weit weg irgendwie. Also ich.
Aber du hast eine gute Wahl getroffen. Ich möchte das Thema jetzt nicht vertiefen, weil ich das damals auch verfolgt habe. Du bist ja im Norden heimisch geworden.
Ja, genau. Ich habe jetzt gelesen, die Klimaforscher sagen jetzt, der Norden wird wieder kälter. Ich dachte, der Norden wird wärmer. Jetzt wird der Norden kälter wegen des abkühlenden Atlantiks.
Das stimmt. Das hat mich auch ganz erstaunt.
Man weiß ja gar nicht mehr, wo man hin soll.
Klimaerwärmung. Und jetzt kommen die mir in 30 Jahren, könnte in Hamburg minus 30 Grad sein. Ich sage, ja, wo geht's denn jetzt bitte hin? In welche Richtung?
Ja.
Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass ich irgendwann Olivenbauer südlich der Elbe im alten Land sein könnte in meinem Alter. Sowas wollte ich gerne mal machen.
Ich weiß. Ja, man musste natürlich versuchen, dem Klimawandel auch die positiven Seiten abzugewinnen irgendwie. Ja, aber jetzt läuft es überhaupt nicht in unsere Richtung. Also insofern bin ich mit dabei im Container.
Darf ich kurz fragen, was dich in den Norden gebracht hat, was du da so attraktiv findest?
Ich liebe Schweden. Also für mich ist das ist mein Sehnsuchtsort. Und ich liebe eben auch keine Menschen. Also ich bin ja so glücklich in meinem Job und mit allen Leuten.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ich kann da hinfahren.
Der Satz könnte von mir sein.
Ich fahre da 4 Wochen hin und ich sehe meine Freunde, die da mitkommen und so, ja. Aber ich kriege einen richtigen Schock, wenn ich dann in den Supermarkt gehe oder nach Stockholm fahre, dann denke ich mir so,
Ist das Festland oder ist es so eine größere Insel?
Nee, ist Festland. Und das ist einfach, Also da ist kein Mensch einfach. Und
außer
ich
Papa
finde das
manchmal.
Ja, die waren da, die Ärsche.
Hast
aber
du
da
gewonnen?
Ich auch
hast
ordentlich.
Du gewonnen?
Ich konnte nicht klagen, weil das die hatten keine, also es komplizierte Sache, erzähle ich dir später. Aber die waren wirklich da und haben da so, und ich habe da so eine olle Bude gekauft, wirklich mit einer völlig verfallenen Scheune und so. Und dann haben sie geschrieben, diese prachtvolle Familienanwesen. Und ich dachte mir, nee, also wirklich, ich meine, da musst du immer, wenn kommst, musst du einen Koffer zuklappen, wenn du das Fenster aufmachen willst. Ja, es ist mini.
Aber es sah gut aus, also wenn es das war, was ich gesehen habe.
Und das Allerschlimmste, haben sie Fotos aus dem Exposé abgedruckt und habe geschrieben, so schön wohnt Barbara Schöneberger. Das ist natürlich das Erste, was ich gemacht habe, ist einen Container holen und alles, was da drin stand, natürlich in diesen Container geschmissen. Ja.
Die Schweden haben doch keine Gardinen. Haben sie auch noch durchs Fenster rein fotografiert?
Die haben die Exposé-Fotos genommen und dann sind sie in den Stall und haben geschrieben, es gibt viel Platz für Pferde, als würde ich irgendwas mit Pferden am Hut haben.
Das hat dich damals richtig sauer gemacht. Ich habe mit großem Interesse und in einer Farbe, wie ich Barbara noch nie erlebt habe, gesehen, dein Statement damals auf Social, da hast du zwar in der Grundhaltung wahnsinnig freundlich, aber doch sehr bestimmt gesagt, Kinder, bis hierhin und nicht weiter. Und da gibt es auch ein paar Punkte in meinem Leben, wo ich sage, oder gesagt habe in der Vergangenheit, bis hierhin bitteschön und nicht weiter.
Ich finde eben auch, dass wir müssen uns gerade als jemand, die so viel in der Öffentlichkeit sind und du, schau mal, wir quatschen, ich habe wirklich nicht das Gefühl, es gibt irgendwie Sachen, wo man jetzt sieht, oh, da nicht drüber reden und da nicht drüber reden. Und so ist es bei mir eben auch.
Ja, ja.
Und dann denke ich mir immer, muss man dann jetzt so mit Kraft und Druck von jemandem, der es nicht will, sich irgendwas Privates irgendwie abholen? Weißt du, wo ich doch so viel liefere? Ich liefere wirklich auf allen Kanälen 24 Stunden. Da denke ich mir, jetzt müssen die dann auch noch in mein Haus fahren und dann ein Foto machen und so.
Aber
da
es tut weh in dem Moment. Es tut weh. Es hat
oder ich bin ausgeflippt, ja.
Ich konnte es sehr nachvollziehen.
Und da denke ich mir, das muss einfach nicht sein. Und das kannst du ja auch nachvollziehen. Mhm. Bestimmte Sachen bleiben einfach hinter der Grenze. Sonst hat man ja gar nichts mehr.
Ich will nur mal als Zwischenschnitt anmerken, dass ist das irgendwo zu sehen, was wir hier quatschen?
Zu sehen? Ja, wir zeichnen alles auf. Wir benutzen dich überall durch. Jetzt auf allen Kanälen hier. Das, ich zeichne alles auf.
Achso, ich dachte, das ist nur ein kann man nicht mal die Waffeln zeigen?
Wir wissen schon. Unser Publikum weiß, wie diese Waffeln aussehen. Ja? Was steht da bei dir auf diesem Schildchen drauf?
Gute Nachrichten, es gibt Waffeln.
Oh Gott, ist das toll.
Das ist süß.
Sehr süß. Und bei mir steht Barbaradio an die Macht.
Sag mal, ist das Vanillesoße?
Warte, ich probiere mal kurz. Oh. Schwer zu sagen, warte.
Scheiße, nehme ich jetzt auch.
Moment. Ja, ist Vanillesoße.
Aber weißt du, dass das eine besondere ist?
Nee, warte, muss ich nochmal probieren?
Ja. Es gibt ja Sohne und Sohne. Weißt du, was das ist? Ist nicht die billige aus dem Supermarkt, das ist dänische Vanillesoße.
Meinst du?
Garantiert.
Haben die meinst du?
Ich glaube schon.
Habt ihr die teure Vanillesoße gekauft?
Ist das die dänische?
Ist es die dänische? Ja.
Sag also einfach ja.
So sind sie. Sie sagen ja.
Es gibt Sohne und Sohne. Das ist die gute.
Richtig gut. Mhm. Also pass
Danke
auf, wir spielen
dafür.
Ein Spiel. Lieber
Danke,
Jens,
Redaktion.
Liebe Barbara.
Ja. Oh, ein Spiel.
Lieber Jens, liebe Barbara, wir haben gehört, dass Jens gerade, nochmal, wir haben gehört, ich kann ganz schlecht lesen, nur noch mit wegen Auge. Wir haben gehört, dass Jens gerne beim Bau der Pyramiden dabei gewesen wäre. Das hat uns auf die Idee gebracht, ein ganz ägyptisches Spiel zu spielen. Ab ins Jens-Seits. Jens ist Pharao und bekommt seine eigene Grabkammer. Moment kurz. Ihr habt doch alle einen Knall.
Das ist eine Frechheit. Ich bekomme meine eigene Grabkammer.
Damit wir wissen, wie diese Kammer aussehen soll, haben wir eine Liste mit Fragen vorbereitet. Bitte geht die gemeinsam durch, damit alle Bescheid wissen. Die sphinxige Redaktion. Jens ist Pharao. Hast du wirklich gesagt, du wärst gerne beim Bau der Pyramiden dabei gewesen?
Ja, das habe ich in der Tat mal. Ich habe das mal erinnert.
Wie haben die das gemacht?
Tja.
Also hast du schon mal eine Marmor, also ich habe so Tischchen, ja, wo so ein Marmorstein von oben drauf liegt, so eine Platte. Und wenn die Platte nur 80 mal 40 Zentimeter breit ist, du kriegst das Ding fast nicht gehoben. Wie Richtig. Haben die Menschen das geschafft, diese Steinquader aufeinander
zu kriegen? Hast du eine Theorie?
Seilzüge und
Holzschrägen.
Ja, aber das kannst du auch nicht rollen.
Ich bin auf der Zugfahrt, das muss ich schnell noch erzählen hierher. Ja. Saß ich durch Zufall neben einem Wissenschaftler vom DESI. Kennst du DESI in Hamburg? Die machen so Kernforschung und sowas. Der hat ein abgefahrenes Gebiet. Wie hießen diese Uhren? Kernuhren. Er forscht in Kernuhren. Er hat mir ein paar Partikel rübergeschickt. Ich kann jetzt, er gibt sich Mühe, ich kann jetzt, weißt du, das ist ein unterirdischen Ring mit Durchmesser 6,3 Kilometer.
Das CERN?
Ja, gibt's aber auch in Hamburg.
Oh, das wusste ich nicht.
Unter dem Desi-Gelände. Und einer dieser Ringe mit 6,3 Kilometer Durchmesser in 30 Meter Tiefe ist jetzt, wird außer Betrieb gesetzt und ich bekomme eine persönliche Verrückung.
Die stoppen man sich das ein bisschen, Ding, damit du da durchgehen kannst?
Das fühlt sich da an wie eine Grabkammer in den Pyramiden. Das ist ja ähnlich ein technisches Bauwerk. 6,3 Kilometer Durchmesser, ein Betonring unter Hamburg. Und da darf man demnächst mal
das
durchgehen.
Das Problem ist, du musst dann die ganze Strecke auch laufen. Weißt du, an der Alster kannst du einkehren zwischendurch und sagen, ich setze mich hier mal hin.
Es gibt sogenannte elektrische Loren, man wird durchgefahren.
Ach, umso besser.
Und alle paar Kilometer mündet das dann in einen riesigen Kantine. Saal. 20 mal 20 mal 40 Meter. Ob sie eine Kantine haben, weiß ich nicht. Aber ich möchte es unbedingt sehen, weil ich mich fühlen würde wie in der ägyptischen Pyramide.
So, siehst du mal, eine perfekte Einstellung
zurück.
Und Voreinstellung für unser Spiel. Also, wir versetzen uns in die Lage, du bist Pharao und wir richten deine Grabkammer ein. Ja. Wo steht die Grabkammer und wie sieht sie aus? Haben wir doch schon besprochen.
Wieso, wo steht sie? Sie ist doch in der
Auf
Regel
auf den Seychellen.
Achso, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass sie hauptsächlich in einer Pyramide steht.
Ja,
achso,
was spricht denn dagegen, dir in deiner, über deiner Hütte auf den Seychellen eine Grabkammer zu bauen?
Nee. Da gehe ich zurück, da würde ich wirklich da, wo ich herkomme, hingehen. Nämlich ein sonnenbeschienener Hiegel, da habe ich auch ehrlich gesagt, ich habe meine Grabstelle schon gekauft. Sie befindet sich im Spreewald, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Lübben. Und es ist ein sonnenbeschienener Hügel mit einer Eiche drauf. Ein altes Familiengrab, was ich jetzt zurückgekauft habe.
Ja, sag mal. Und meinst du, es stört, wenn wir da eine kleine Pyramide aufbauen und dich da... Ne?
Es gibt ja alte... Das ist ein sehr alter Friedhof. Und insbesondere aus den Vorkriegsjahren waren das noch richtige Monumente mit...
Ja.
Wie nennt man das?
Mausoleen,
so
richtige. Also
Mausoleen,
so richtige,
sowas.
Wie kleine Tempel, ne?
Aber... ein wichtiger Grund würde dagegen sprechen, weil ich würde mich nie im Leben beerdigen lassen.
Ich auch nicht. Verbrannt werden will ich.
Ich möchte verbrannt werden und ein paar Reste sollen bitte in eine Silvesterrakete abgefüllt werden und am Strand der Seychellen in den Himmel geschossen werden.
Ach, das klingt doch eigentlich alles ganz gut.
Das wäre so ein Traum.
Die müssen halt nur an deine Asche dann drankommen, gell? Weil das ist ja immer noch ein bisschen schwierig in Deutschland, dass man dann da irgendwie, weil die
das
übergeben
stimmt.
einen ja so.
Aber ich kenne immer
Mittel
jemanden,
und Wege,
der
gell?
Jemanden kennt.
Ja.
Also wenn wir da nicht rankommen, hallo.
Aber wir können ja dann selber nicht mehr anrufen, weißt du? Das müssen dann unsere unprominenten Verwandten machen. Und die haben dann wieder die gleiche Arschkarte wie alle anderen.
Oh, sie tragen einen berühmten Namen.
Genau. Oder wir klären die Sache jetzt schon.
Andi, deine Kinder heißen ja heißen
die
nicht
heißen
so wie
anders
du.
Als ich.
Also, okay.
Na so, jetzt pass auf. Wie ist dein Pharao-Name?
Oh, das klingt ja so ein bisschen wie diese Kategorie, wenn du Pornostar wirst.
Ja, genau.
Der Pornostar setzt sich zusammen aus dem
Mädchen
aus dem Vornamen deines ersten Haustieres oder so.
Ja.
Oh Gott, mein Pharao-Name.
Irgendwas mit der große hinten, oder?
Der große hinten oder der große... Barbara, jetzt kommt mein ganz dünnes Fahrwasser hier.
Okay.
Ich hab, also Gold muss...
die Inschrift Gold.
Das kann ich unmöglich sagen jetzt. Ich hatte gerade einen Gedanken, aber den...
Drück's weg.
Das drücke ich weg, weil es ist einfach was so... ja. Oh Gott, mir fällt gerade dieser Podcast ein. Wer hat das erzählt? Erinnerst du dich an den Menschen, der als Interviewpartner gegenüber saß? Du guckst schon wieder auf die Uhr. Müssen wir uns
null,
bisschen,
nein, überhaupt nicht.
Zu viel.
Nein.
Und an deiner Podcast-Gäste hat ein Interviewpartner beschrieben, der maßgeschneiderte Hemden trug, die ein bisschen sperrten. War es Oliver Kalkofe? Und
ja.
Der dann beschrieb und
nein, das
Knopf
war Jörg Thaddeus.
Jörg Thaddeus. Wunderbar.
Das.
Ich habe mich amüsiert wie Bolle.
Und er guckte
und dann,
auf den... Auf
und er guckte unten alles nur Bauchhaare.
Ja,
und er dachte die ganze Zeit... Sag du das Wort und
er
dachte
hat gesagt,
die Zeit.
Er guckt dem CSU-Politiker, den er interviewt hat, in die Muschi.
Ja. Ich hätte es mir nicht getraut, das Wort in den Mund zu nehmen, aber nun ist es raus.
Muschi. Ich darf sagen, ich arbeite nicht bei der Tagesschau. Muschi.
Ja, ja,
so, welcher genau. Wir können diese Frage nicht klären mit dem Pharao-Namen. Ja. Das ist einfach, es fallen uns nur Sachen ein.
Die goldene Stimme ist zwar schon belegt von Karel Gott, aber ich wäre Pharao die goldene Stimme.
Die goldene Stimme.
So, ja.
Welcher Song würde in Dauerschleife laufen?
Michelle, wer Liebe lebt. Klar, ganz eindeutig.
Wer Liebe lebt, ist niemals allein.
Oh Gott, ist das hoch. Ich werde nie den Moment vergessen, wo Michelle Wochen bevor sie bei diesem Wettbewerb antrat, mit mir im Auto saß. Ich habe gerade die Deutsche Schlagerparade in Baden-Baden aufgezeichnet und meinte, Jens, das weiß noch kein Mensch. Ich werde da am ESC teilnehmen und das wird mein Lied sein. Dann hat sie mir das vorgespielt.
Okay.
Und dieses Lied macht mir bis heute, ehrlich gesagt, eine Gänsehaut. Ich finde es wunderschön. Ich finde es bis heute wunderschön.
Und es war auch
das, was wir leider vergessen haben, was auch für deutschen Musikgeschmack im Größten steht. Denn es waren die Pet Shop Boys, die anlässlich ihrer Plattenveröffentlichung vor ein paar Tagen gesagt haben, Deutschland macht einen gigantischen Fehler. Sie versuchen immer das zu kopieren, dem Zeittrend nachzuhecheln oder so. Wir sollten wirklich Schlager vom Feinsten machen.
Das der Schlager hat übrigens auch Björn von ABBA gesagt.
Wir sollten Barbara Schöneberger hinschicken mit einem schönen Schlager, weil die Frau kann gut singen. Das würde alles aufgehen. Da müsste man marketingtechnisch gar nicht, das wäre eine Sensation.
Ja, es ist so konstruiert manchmal, gell, bei uns.
Hast du jemals für dich diesen Weg in Erwägung gezogen? Du kannst ja singen.
Ich kann singen, ja. Ich könnte vor allem auch dieses Ganze drumherum da. Ich würde das ja super. Weißt du, du musst ja auch da ein bisschen gewisse Stabilität haben, weil da bist ja 3 Wochen lang durch die PR-Maschinerie durchgeschleust.
Und so oft wie der Wettbewerb nach Schweden geht, du musst ja nur noch vor die Haustür gehen.
Ich wäre Heimschläfer. Also es wäre, ich sage mal so, das
eine ganz
wäre
billige Nummer.
Eine billige Nummer für ein NDR und ich glaube, da gehen die drauf ein.
Ja.
die müssen sparen.
Idee für ein ESC mit Barbara Schöneberger wurde hier in dieser 40 Grad Bude geboren.
Geboren.
Oh, willst du? Warm,
nein, mach mal
den,
hier, guck mal, drück da auf die Klimaanlage, auf den großen Knopf.
Das
links
den
neben dir.
Ja?
Nein, das ist doch extra.
Wie viel Grad ist denn eingestellt?
Ja, perfekt, jetzt wird's eigentlich.
Aber die denken hier an alles. Du hast den Laden gut. Ist das dein Radiosender hier oder was ist das?
Der ganze Bums hier.
Der ganze Bums ist schon abbezahlt oder gehört noch der Bank?
Nee, um ehrlich zu sein, es gehört doch nicht mehr. Wir arbeiten hier alle zusammen, aber mir gehört hier gar nichts.
Das
nur das Apfelmus und die Vanillesoße.
Das ist deine kleine Farm.
Ganz genau. Wer darf bei dir wohnen? Auch Michelle.
In meiner letzten Ruhestätte?
Ja.
Nee.
Das ist schwer, gell?
Das ist schwer. Also Tiere in jedem Fall.
Und, deine Vogelspinne? Hast du die noch, Emilia?
Die habe ich beerdigt vor ein paar Jahren. Im Stadtpark, die ist gestorben. Die ist 15 Jahre alt geworden. Sie hieß deshalb Emilia, weil der lateinische Begriff, wenn ich es richtig behalten habe, Brachypelma Emilia ist. 15 Jahre ist sie geworden, die süßeste Vogelspinne, die man sich vorstellen kann. Und
darf ich kurz einhaken? Woran erkennt man, dass eine Vogelspinne süß ist und was macht eine Vogelspinne, damit man wirklich auch als Außenstehender sagen würde, oh, das ist aber jetzt wirklich süß. Weil ich meine, wenn so ein kleiner Hund sich, weißt du, die Pfötchen so im Gesicht reibt und so, dann sage ich, das ist süß. Aber kann eine Vogelspinne sowas Ähnliches?
Diese Vogelspinne ist für die Vorstellung ungefähr Handteller groß und von einem rostigen Braun gehalten mit orangefarbenen Knien.
Sie hat ja, die heißt Orange-Knie-Spinne, oder? Heißt die nicht so? Oder Rot-Knie-Spinne?
Ist ja völlig wurscht. Ja. Und sie hat sehr haarige Beine.
Just like me. Okay.
Und wenn du die denn rausnimmst, die ist beeindruckend schwer,
ja,
dann merkst du, wie flauschig
weich,
die ist.
Ne?
Die ist wie mit Perwoll gewaschen. Wirklich ganz weich und bewegt sich auch in Zeitlupe. Diese Bewegung hier, das ist die Höchstgeschwindigkeit einer Vogelspinne. Und sie flippt überhaupt nur aus, wie jede andere Vogelspinne, wenn man sie quetschen würde. Ansonsten sind Vogelspinnen das Friedliebendste, was du dir vorstellen kannst. Du berührst sie nicht von vorn, nicht von hinten, sondern von der Seite, schiebst sie und kannst sie in jede Richtung. Und was sie gar nicht mögen, da ihre Sinneseindrücke über die Haare funktionieren, nimmt man einen Trink.
Ja.
Wie du das gerade ausgesprochen hast.
Anblasen. Muschi. Ja.
Dann pustest du durch dieses Röhrchen und durch den Luftzug geht sie dann in die Richtung weg. Sie mögen keinen Luftzug.
Das ist ja total interessant. Ja. Also ich glaube nämlich auch, ich mag wirklich keine Spinnen und ich mag wirklich keine Spinnen. Und ich glaube aber, wenn ich so ein Coaching machen würde, weißt du, und mir würde jemand so eine Spinne auf die Hand setzen, ich glaube, dann fängst du an, das total in deinem Kopf fängst du an, das woanders zu verorten und dann siehst du das als ein kleines, weiches Tierchen.
Ich habe ein ganz aktuelles Foto auf meinem Handy von einer Sekretärin in der Tagesschau, die eine ganz schlimme Spinnenphobie hatte. Mhm. Nur man muss wissen, Phobien sind generell erworbene Ängste. Mhm. Aus irgendeinem Ereignis heraus. Pardon. Und sie hat mir ganz stolz ein Bild mit ihrer Hand und einer riesen Vogelspinne drauf. Sie meinte, sie hat sich jetzt in Behandlung begeben, hat das Thema einmal besprochen und das war das Endergebnis und ich habe sie gefeiert wie sonst was.
Das ist auch toll. Aber du musstest ja nicht erst eine Behandlung machen, um Vogelspinnen zu mögen. Also was bringt einen dazu, sich eine Vogelspinne zuzulegen und eben nicht eine Katze oder ein Kaninchen?
Eine Vogelspinne ist zufrieden mit einem Glascontainer, der ist ungefähr so groß wie dieses Panel, 30x30 Zentimeter. Die hältst du mit einer anständigen Luftfeuchtigkeit Und einmal im Monat schmeißt du eine Heuschrecke rein. Das war so der monatliche Verbrauch meiner Vogelspinne.
Ah, das ist
eine
natürlich
Heuschrecke
gut.
pro Monat.
Okay.
Den Rest habe ich immer, also ich bin dann ins Futterhaus gefahren, habe immer die Schachtel mit meistens 15 Heuschrecken gekauft. Eine musste dran glauben. Und den Rest habe ich ausgesetzt an der Alster.
Oh.
Und ich habe eine ganze Zeit lang hatte ich nicht Heuschrecken, sondern Heimchen. Und dann gab es einen Flecken an der Alster. Das war eine
Heimchenplage.
Nee, das war eine akustische Atmosphäre wie im tiefsten Italien. Immer so Grillen, die zirpen so. Dieses tolle
toll.
Südgeräusch.
Toll. Also sollte jemals irgendwie eine Heuschreckenplage in Hamburg, Hamburg-Mitte irgendwie ausbrechen, dann wissen wir, Jens Rieber hatte die Finger mit im Spiel.
Ja.
Na okay, also das ist natürlich super. Emilia.
Also Tiere würde ich mitnehmen, um auf die Grabkammer zurückzukommen, Tiere und...
Na, also eine Spinne fühlt sich sehr wohl in so einer Grabkanne.
Und ein Spiegel, damit das Haar gut sitzt.
Welche drei Sachen nimmst du mit in die als Grabbeilage? Oder Grabgabe heißt es, glaube ich. Also Spiegel hast du schon gesagt? Okay.
Auf jeden Fall ein Handy.
Ja, klar.
Falls die Luft knapp wird, Verbindung nach draußen halten und an Wiederauferstehung glauben, natürlich.
Natürlich.
Ich will mich bemerkbar machen. Drei Dinge. Vielleicht eine Staffelei zum Bildermalen. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, was Kreatives, irgendwas bauen. Entweder ein Handwerkszeug, eine Säge, bisschen Holz, paar Nägel, ein Hammer. Und damit ich beschäftigt bin. Sonst popel ich nämlich in der Nase.
Nee, und du magst nicht gerne nicht beschäftigt sein. Wobei, du hast gesagt über dich, du kannst sehr gut rumliegen. Aber wenn du
ich kann fantastisch rumliegen. Und ich war auch ganz erstaunt, welche Parallelen ich mit deinem früheren Gast Peter Klöppel hatte. Das ist auch ein fauler Sack, habe ich festgestellt. Nur sich auf Nachrichten konzentrieren und möglichst wenig links und rechts. Gut, da haut's nicht ganz hin. Aber er war von seiner Grundkonstitution her, als er über seinen Marathonlauf mit Ulrike von...
Von der Gröben.
Oh, ich kenne die Tochter von Ulrike von der Gröben.
Ich kenne den Sohn von Ulrike von der Gröben.
Das ist der Schauspieler.
Ja.
Guter Schauspieler.
Mhm.
Ich kenne, wie gesagt, die Tochter über einen meiner besten Freunde, der war mit ihr befreundet.
Ach.
Eine ganz tolle, also ich will ja unbedingt Ulrike von der Gröben mal kennenlernen. Ich finde die Frau
das
fantastisch.
Lässt sich doch einstellen, das lässt sich doch managen.
Bevor die in Rente geht, möchte ich die einfach nur mal guten Tag sagen.
Und die
sagen.
Geht jetzt in Rente? Die gehen ja beide in Rente.
Beide, um es auch mal ganz deutlich zu sagen, fantastische Kollegen, die ich wirklich gern gesehen habe und wo ich bedauere, dass die jetzt gehen.
Ja.
Aber das ist ein Gang, den
du konntest dich ja selber nie im Fernsehen angucken, gell? Weil du bist ja immer live.
Ich kann mich nicht mehr auf dem Monitor ertragen. Ich kann ja gar nicht in dieses Handy gucken. Ich gucke mich nicht gerne im Fernsehen an. Auch jetzt läuft gerade die Quizshow, frag mich was Leichteres. Ich habe mir zwei Folgen angeguckt. Ich ertrage mich nicht im Fernsehen. Kannst du dich angucken hinterher?
Ich habe es gelernt, aber ich mache so immer so. Also wenn ich mir selber zugucke, mache ich es immer so.
Ich bin immer dabei, musst du gerade so gucken, die Hand hast du gerade schief gehalten. Wie gehst du denn? Und musst du so oft nach unten gucken? Du hast doch ein Doppelkinn und alles sowas. Das ist.
Also bei mir ist es zum einen der optische Schock, weil man sich ja doch immer anders in Erinnerung hat, als das Fernsehen einen dann zeigt.
Und natürlich, und diese Stufe, ne? Du kommst ungeschminkt in die Maske und dann gehst du raus als.
Ja, genau. Was sagen die Leute immer zu dir? Also gibt's so einen Satz, den du immer hörst, wenn die Leute dich das erste Mal in Natur sehen?
Sie sind gar nicht so fett wie im Fernsehen.
Zu mir das Gleiche. Mein Gott, sie haben ja 20 Kilo abgenommen.
Ja.
Sag ich, seit
aber
wann?
Sie sind viel kleiner, als ich dachte.
Ja.
Immer.
Die denken, wir sind fette Riesen.
Die Kamera packt immer nicht 5 Kilo. Ich glaube, die packt 10 Kilo drauf.
Ja, also ich sehe aus wie so eine Dickmamsell einfach immer.
Also für den nächsten Gast müsst ihr hier unbedingt noch eine Lampe hinmachen. Kennst du das sogenannte Bohlenlicht, Dieter Bohlen?
Ja, der Bohlen, der hat den Briseschirm immer und der fotografiert nur mit dem großen Briseschirm. Und wenn man den als Fotograf nicht hat, dann kommt er nicht.
Das hat er im Vertrag stehen, auf die Fernsehkameras. 1,20 Meter Ringlicht und dann auf 120% gestellt das Ganze, damit man da gar nichts mehr erkennen kann.
Ja, das stimmt. Also langsam wird man, wenn man älter wird, ein bisschen empfindlicher für diese Themen. Weißt du, früher habe ich mich in jeden Schlagschatten bei mittags um 12 in der Hitze irgendwo draußen hin. Ja, komm. Geht schon und so. Und inzwischen ist es echt so, dass ich sagen muss, ich sag dann auch mal zu den Kameramännern, nicht so nah dran und so.
Ja, aber den Stand wie du habe ich noch nicht erreicht. Ich meine, du machst ja viel Social und Licht ist sich da auch manchmal völlig ungeschminkt ab, wo ich sage, Hut ab, also die hat Eier. Das würde ich mir jetzt nicht trauen, so unbedingt in jedem Moment immer so abgelichtet zu werden.
Wie soll ich sagen, ich will gar nicht so eine Fallhöhe schaffen für die Leute, dass die dann denken, jetzt erwischen wir sie mal ungeschminkt. Weißt du, ich denke mir, ja,
Guckt aber geht man an? Das dann bewusst an? Also,
nee, gar nicht, weil für mich ist ja ungeschminkt der normale Zustand. Also, und das Geile ist ja, dass man selber ja sein Gesicht ganz normal findet, während andere Leute sich kopfschüttelnd abwenden, sag ich mal. Ist man, ja, ja. Nein, aber ist man ja selber so, ach so.
Ich war heute trotzdem so alt, ich dachte, Mensch, war nicht was die Rede vom Foto oder Aufnehmen oder so? Ich bin in die Maske gegangen heute früh.
Ja, ja,
das ist ein bisschen gut. Hinderlich, aber.
Nee, also ich finde
es. Ich bin Profi, hör mal.
Na klar, das weiß ich doch zu schätzen. Du. Wenn du jetzt ein Buch schreiben würdest, worüber würdest du ein Buch schreiben?
Ich schreibe kein Buch.
Hast du nicht schon mal eins geschrieben? Nee.
Ich habe mal ansatzweise eins geschrieben und habe das einer guten, wirklich belesenen Frau, Professorin. Ich habe mal 15 Seiten geschrieben, um das Thema anzugehen und klarzumachen, welchen Stil ich mir vorstelle. Mhm. Sie, ohne zu übertreiben, sie stand fast knien vor mir. Schließt sich aus, ne? Stand knien vor mir.
Ich weiß, was du meinst. Sie wollte unbedingt, dass du schreibst, oder?
Schreib es. Aber ich habe festgestellt, das bringt nichts. Es wird von mir kein Buch geben. Und wenn, dann müsste ich lange von der Tagesschau weg sein. Und dann interessiert die Materie auch keinen mehr. Nee, ich mach das nicht. Ich, so Ratgeber oder so, ganz schlimm. Das ist nicht mein Job, Leuten Tipps zu geben, wie sie ihr Leben zu bewältigen haben.
Dann muss man es ja selber auch total hinkriegen und muss ja zu jedem Zeitpunkt Herr der Lage sein. Und das will man ja vielleicht auch gar nicht.
Ich lese das gern. Mittlerweile ist die Industrie auch so entwickelt, dass du jeden zweiten Tag ein Angebot bekommst. Die müssen gar nichts machen. Wir wollen nur ein Foto von ihnen und ihren Namen draufsetzen und sie kriegen trotzdem noch einen Haufen Kohle. Den Stand hat man ja erreicht. Das ist lieblos. Das ist absolute Schalat. Tannerie, ja. Und deshalb mache ich das nicht. Ich will da so ein verlässlicher Kamerad für die Nachrichten sein. Ich kriege jetzt auch nicht mehr die Kurve. Es ist zu spät. Ich werde jetzt nicht mehr die Unterhaltungsmaus oder so.
Ja, aber du warst ja die Unterhaltungsmaus zwischendurch mal. Ich meine, jetzt mit Frag mich was Leichteres ist glaube ich, bist du keine Unterhaltungsmaus. Da bist du ja eine.
Ich sitze seriös und berichte aus dem Bereich Tagesschau, beantworte ich Quizfragen zum Thema große Politik und sowas.
Das heißt, du musst auch echt zuhören, wenn du selber redest, ne?
Ja.
Also vieles bleibt natürlich hängen, aber manches auch nicht, oder? Also ist es nicht so, dass man auch manchmal was verliest oder was? Also du beschäftigst dich damit, aber manchmal geht man nach Hause, denkt man sich, jetzt weiß ich trotzdem nicht genau, was die 10 Nachrichten meiner Show waren.
Wir könnten das Thema auf ein interessantes Thema lenken, vielleicht nicht für Otto Normalverbraucher so interessant, aber das, was uns bei der Tagesschau generell in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, das ist das Thema der Nachrichtenvermeidung. Also, das ist schnell geschildert. Wir haben insbesondere in den 3 Corona-Jahren oder 4 Corona-Jahren ist das Land runtergefahren auf gerade mal Restenergie. Wir in den Medien sind auf 130% gefahren. Jede Stunde, jeden Tag einen Brennpunkt. So, da haben wir gedacht, nach 4 Jahren, jetzt ist vorbei, wir können mal kurz Luft holen. Nee, da kam der Ukraine-Krieg, Russland-Ukraine-Krieg. Da haben wir gedacht, das wird jetzt vielleicht nach einem Jahr vorbei sein. Ja, denkst du, dann kam Palästina, Israel. Mhm. Das lese ich im Prinzip seit 30 Jahren vor. Und es macht dir auch ein bisschen, oder mehr denn je, gewiss, dass sich an der Welt nicht groß was geändert hat. Die Leute werden sich immer bekriegen, obwohl ich diesen Gedanken ganz schlimm finde. Mhm. Aber du selbst kannst dich dafür nur noch schützen, indem du, wenn du diesen Job wie ich ausübst, sehr streng damit umgehst, wann du Nachrichten konsumierst.
Ja, verstehe.
Das ist ein sehr bewusster Prozess und den lernen wir auch über unsere Zuschauer, denn denen geht's kein bisschen anders. Man bekommt über die vielfältigsten Medien tagsüber so viele Nachrichten ins Gehirn geballert, da muss man wirklich sortieren und einfach schauen, dass man dass man verantwortlich ist für sein Gemeinwohl, für sein Wohlergehen.
Ja.
Das heißt sehr, wie ist dieses Wort dafür, was mir gerade nicht ein, achtsam mit sich umgeht. Ich mag das Wort nicht so besonders, aber
in dem Zusammenhang, finde ich, macht es absolut Sinn. Ich sehe es genauso und sich da total, ich meine, es gibt ja Nachrichten-Junkies, ja, die wirklich überhaupt keine Sekunde auskommen, ohne nicht irgendwie den Nachrichtenticker zu checken online. Und ich bin da auch so und ich finde es eigentlich immer wieder wirklich das Schönste, mich abends um 8 Uhr vor die Tagesschau zu setzen, weil da weiß ich, da sortiert mir jemand vor. Ich liebe auch, dass es für mich kuratiert wird. Ich mag einfach gerne das Gefühl.
You made my day. Das Gefühl habe ich, mit dem gehe ich heute raus. Barbara guckt ab und zu Tagesschau.
Ja, und dann ist es wirklich so dieses auch mal jetzt mit die ganze Familie oder mit den Kindern, weißt du, und dann auch zu sagen, denen können wir vertrauen. Da macht auch mal irgendein Politikredakteur, vergisst mal was oder sagt mal hinterher, das war jetzt nicht ganz korrekt oder irgendwie, das passiert ja in jedem Medium. Aber da weißt du schon mal, also denen kann ich zu 99,9% vertrauen. Und das ist das Wichtigste heute, weil die kriegen ja nur, gerade die Kinder, die kriegen ja nur irgendeinen Quatsch von TikTok und die können es gar nicht einordnen, weil die wissen ja nicht, dass die Tagesschau die Messlatte ist und man alles damit abgleichen
Bist
muss.
Bist du lineare ja. Zuschauerin oder guckst du es auf dem Handy?
Nee, ich gucke linear. Also wenn, dann gucke ich linear.
Wirklich dann zum Zeitpunkt?
Also dann, ich finde das eben toll zu sagen, um 8 jetzt gucken wir die Nachrichten und dann essen wir.
Wir sind ja auch nicht selten dein Vorprogramm. Du fängst um 20.15
an. Du bist mein Warm-up. Lass es uns so. Und das ist das Gefühl, mit dem ich jetzt rausgehe.
Du bist mein Warm-up.
Und du wärmst sie mir immer extrem gut auf, das muss ich dir sagen. Jens Riewer war heute hier, es ist schon vorbei.
Was?
Ja, man kann es gar nicht fassen, gell? Aber die Zeit geht so schnell rum.
Muss ich wirklich sagen.
Es war sehr schön.
Hat Spaß gemacht, hätte ich gar nicht gedacht.
Nee, gell? Nee. Ich habe auch mit dem Schlimmsten gerechnet, aber am Ende war es ganz okay.
Ja.
Naja.
Aber die Frisur, da müssen wir nochmal reden.
Ladies and Gentlemen, Jens Riewer!
Yeah! Ciao, Barbara, ciao!
Gott, ist das ein gutes Gefühl zu wissen, wie man beerdigt wird. Das ich glaube, der Jens ist jetzt total zufrieden mit seiner Grabkammer in Lübben.
Ich guck mir jetzt zur Sicherheit erst nochmal 2-3 Tagesschauen nacheinander an. Einfach so, um wieder runterzukommen.
Also gut, das war ein tolles Gespräch mit dem wunderbaren Jens Riewer. In der nächsten Woche gibt's hier was Neues. Bis dahin, ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de